No Country for Old Men ist geil, wollte ich nur sagen.
Gut. Ja, können wir, also wenn dann am Ende noch gucken, wie auch so die Zeit noch ist und so.
Alles ja, alles klar, da, okay.
Hallo und herzlich willkommen zum 165. Pencast Wir hassen Filme. Diese Woche mit einem weiteren Special Cast und zwar zu den Coen Brothers. Mein Name ist Malte Springer und ich rede diese Woche mit Horst Lukas Diesel.
Hi.
Max Ole von Raison.
Hi.
Und wieder da, zurück aus dem Wahlkampf, Christian Eichler, hallo.
Hallo, ich bedanke mich, dass ich wieder ein Teil dieses Podcasts sein darf, dass ihr mich noch reingelassen habt, nachdem ich geschwänzt habe.
Es ist ja jetzt erstmal eine Probefolge wieder.
Das Misstrauensvotum haben wir hinter uns.
Ja, einmal darfst du noch. Ja, mal gucken, wie du deine Feuertaufe überstehst. Es ist Wahlwochenende.
Ja, es ist jetzt gerade, ne? Wenn wir nicht verschludern, das bis Sonntag zu schneiden, dann ist gerade die heiße Phase, nämlich, dass man ankreuzt in der Kabine.
Vielleicht hören welche sogar beim Wählen den Pencast.
Ist das erlaubt? Gerade.
Stimmt.
Nicht die
man darf
AfD.
Keine Selfies.
Ist das erlaubt? Nicht die AfD.
Ja. Oder vielleicht ist auch schon alles vorbei, wenn der Cast rauskommt, man weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt den ganzen Tag schon damit verbracht, meine Kugelschreiber-Skills wieder aufzufrischen, zu lernen, bis zwei zu zählen, damit das dann morgen auch alles glatt läuft. Christian, du warst noch bis zur letzten Minute noch auf Stimmenfang. Welche Chancen rechnest du dir so aus morgen?
Wenn gewählt wird, wer weiter den Podcast moderieren kann. Ich denke, ich habe da gute Chancen, das einfach so weiterzumachen wie die 155 Folgen, die ich bisher moderiert habe. Ich glaube, man kann das mir in die Hände geben. Es wird sich wahrscheinlich aber nichts ändern. Also es wird wahrscheinlich exakt so bleiben. Vielleicht fange ich auch irgendwann nochmal an mit Snowpiercer und Out of the Furnace und sowas.
Ja. Yeah.
Ich merke auf jeden Fall, dass ich so vergesslich werde mittlerweile, dass wir die auch ruhig nochmal, also einfach irgendwann auch wieder anfangen könnten. Die Sachen,
finde ich auch.
Meine alten Notizen und dann mal gucken, ob ich was an andere meine.
Filme, die wir lange nicht mehr gesehen haben.
Einfach. Ja. Und einfach auch um zu gucken, ob die Leute noch zuhören.
Ich weiß nicht, ob die Wechselstimmung, Malte, wirklich jetzt da ist, um mir die Moderation tatsächlich zu ändern.
Naja, ich meine, ich bin jetzt auch, du stellst mich hier so dar wie den kompletten Grünschnabel. Es ist mindestens der sechste Cast, den ich auch schon moderiere und ich denke, man braucht auch ab und zu mal frisches Blut. Die Alteingesessenen, die verändern ja auch nichts.
Ja, ich stimme dir natürlich zu. Wir haben das ja auch schon über diese 165 Folgen sehr gut zusammen bisher gemacht. Und deswegen denke ich auch,
jetzt
dass wir
das Wasser
natürlich zusammen in dieser Partnerschaft auch sehr gut machen können.
Ja, also ich, für mich ist ja das Wichtigste, dass ich in einem Podcast-Sprecher bin, in dem ich gut und gerne lebe.
Für einen Pencast.
Erfolgreich für den Pencast.
Ja. Pencast das first,
möchte,
long take
second. Möchte ich.
Ja. Bei uns ist der Heini, der hier bei uns für die FDP zur Wahl steht, der hat auf seinem Wahlplakat steht irgendwie mutig, liberal, optimistisch oder so. Ich dachte mir so, das sind alles jetzt nicht unbedingt Eigenschaften, die ich mir von einem Politiker wünsche.
Ich fand das aber so geil, dieses Denken wir neu. Und wie? Ja, neoliberal. Achso, das ist ja neu. Naja, egal.
Ja, aber eigentlich eine ganz gute Idee, vielleicht mal so als Special Cast, die besten Filme aus dem Pencast. Könnte ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall, es ist mal wieder Zeit für einen Special Cast, Klassiker Cast, wie auch immer man das nennen möchte. Ein kurzer Recap mal. Das Ganze hat angefangen in Pencast 66, im August 2015 damals noch. Und zwar womit? Wer weiß es noch?
Ich weiß es.
Ich weiß es nicht.
Es war der Boxcast mit Southpaw, Raging Bull und Rocky. Das war der erste Specialcast, den wir jemals gemacht haben. Seitdem folgten dann noch zwei Halloween-Specials, ein Disney-Special,
so lange ist Anime-Klassiker. Das her?
Ja, 2015, ja.
Scheiße.
Kopffilme, Liebesfilme, ein Sci-Fi-Special, Herr der Ringe-Cast, 7 Samurai-Cast, Slapstick-Comedies, Oldschool-Hollywood-Filme, Kriegsfilme. Und jetzt also unser erst zweiter.
Und Winding Refn gab es schon mal.
Genau, der zweite Spezialcast, der sich jetzt mit einem spezifischen Regisseur auseinandersetzt, nach dem sehr glorreichen Nicolas Winding Refn-Cast. Was wolltest du noch sagen, Christian?
Dass natürlich Menschen, die uns auf Patreon oder auf Steady unterstützen, auch noch Specialcasts zu unseren Lieblingsfilmen da erhalten können. Gibt es nur da, muss man selber wissen, ob einem das Geld wert ist. Bald kommt der zweite Lieblingsfilm-Cast da auch raus. Dankeschön.
Bitte. Jetzt wieder zurück zum One True Moderator. Wow. Nein, ich freue mich immer richtig doll auf die Klassiker-Cast. Ist natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, muss man auch sagen. Man guckt so ja einen Film mehr als sonst. Aber es ist doch irgendwie ganz cool, finde ich, einfach mal so auszubrechen, mal so wegzukommen von dem Korsett der Neuerscheinungen,
weiß nicht. Ja, vielleicht genau. Den Altparteifilm. Nee, sorry, Entschuldigung.
Ja, und vielleicht auch einfach tendenziell mal bessere Filme zu gucken. Also wer weiß, da werden wir jetzt ja gleich drauf kommen. Aber ich denke, wir sind uns irgendwie alle einig, oder? Dass so Klassiker und Spezialcasts wird es auch weiterhin geben, oder?
Nicht mit der SPD, nein.
Ja, nicht zu diesen Konditionen. Das muss neu verhandelt werden, finde ich auch. Nee, ich finde es auch total geil. Aber gut, auch aus dem ganz praktischen Grund, den wir ja auch häufig in letzter Zeit genannt haben. Kommt im Kino nur Scheiße, machen wir halt was anderes. Ja. So. Und finde ich schön und ist für mich selber auch cool, einfach mal Sachen aufzuholen. Mhm. Gerade jetzt so von den Coen Brothers hat man ja schon einiges gesehen, aber ich meine, deren Filmografie ist halt schon. Die haben schon hammer viele Filme gemacht und da kann man, ja, einfach, ist auch ganz schön, wenn man die Gelegenheit mal nutzt, da nochmal ein bisschen aufzuschließen und ja, super.
Ja, man bildet sich weiter einmal natürlich, kann es dann irgendwo anders anbringen, außerdem macht es auch mal wieder Bock und außerdem verlernt man manchmal auch so ein bisschen dieses Film-Nerdtum, wenn man nur so aktuelle Releases sich anschaut. Voll. Und ich finde so auch, dass wir mal auch mehrere Specials zu einem Regisseur, also über eine längere Zeit vielleicht das mal abarbeiten, so das irgendwo von irgendwie, vielleicht auch von wem, den wir gar nicht kennen, oder der wichtig ist, aber von dem wir sehr wenig gesehen haben, aber jetzt bei den Coens bietet es sich natürlich an, über mehrere Sachen zu sprechen, weil man echt super viel gesehen hat, das finde ich echt absurd, ich hätte das selber von mir nicht gedacht, dass ich irgendwie 8 Coen-Filme schon gesehen habe.
Stimmt, ja, ging mir auch so.
Ja, und obwohl wir natürlich echt sehr viele Special- und Klassiker-Casts schon gemacht haben, sind aber auch die allermeisten davon immer noch so, ja, ganz klar so in Hollywood-Filmen verankert. Und demnächst bin ich auch mal stark dafür, dass wir wirklich auch mal uns so im, ja, weiß ich nicht, im alternativen Kino auch mal so ein bisschen mehr weiterbilden. Gerade eben, weil es auch, wie ihr auch gesagt habt, echt eine Learning-Experience für uns selber auch sein kann. Das betonen wir auch immer öfter. Vielleicht mal ein bisschen Nouvelle Vague ist jetzt immer wieder so durch den Raum gegeistert. Müssen wir uns eigentlich auch mal dran trauen. Naja, und das ist auch, ja, ich find's auch geil, wenn man so seinen eigenen Horizont einfach so im Zuge dieses Podcasts auch mal erweitern kann. Ja, die Coen-Brüder, sie stehen
Nouvelle Vague. Sorry.
Wir haben uns jetzt entschieden, 4 Filme explizit zu besprechen. 2 frühere, Raising Arizona, 87 und Barton Fink aus 91. Dann noch so einen mittleren, Oh Brother, Where Art Thou? Und dann noch aus dem späteren Oeuvre. Ein Film, der, glaube ich, damals so an uns allen so ein bisschen vorbeigegangen ist. Inside Llewyn Davis, der Film mit dem Oscar Isaac, der auch den Durchbruch geschafft hat, war ja auch Oscar nominiert. Nicht Oscar Isaac, sondern der Film. Oscar Isaac. Das heißt auch. Bitte?
Oscar Isaac nominiert.
Was es aber auch heißt, ist, dass wir uns um diese ganz klaren Kultfilme so ein bisschen herummogeln, wie zum Beispiel The Big Lebowski oder, wie ich ihn ja auch ganz gerne nenne, den Che Guevara-Rucksackaufnäher der Filmwelt. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg so in die Frage, was halten wir eigentlich so von den Coens? Denn für mich sind sie das genauso ein bisschen irgendwie. Also so auf einem Level mit, Christian, du hattest es auch schon mal erwähnt letztens, so Quentin Tarantino, vielleicht auch noch so Wes Anderson oder so. Gerade weit genug entfernt so vom totalen Mainstream, dass man sich halt so auch ganz gut so ein bisschen profilieren kann, wenn man da eine Meinung zu hat, aber trotzdem nicht total obskurer irgendwie Quatsch oder so. Und ich merke, dass mir das zumindest so geht, dass wenn es um die Coens geht, ich mir ganz gerne mal so meine arrogante Kappe aufsetze. So, oh, du magst die Coens? Ach, wie cool. Ja, kennt ja sonst keiner. Mhm. Und das. aber lustig dabei ist, dass ich das mache, obwohl ich besonders viel über die Coens selber weiß, noch eine besonders schlechte Meinung zu den Filmen habe. Also, keine Ahnung, wie geht euch das? Hotte, würdest du dich so als so richtiger Fan auch bezeichnen?
Aber ich kenne die beiden nicht persönlich. Also ich mag die Filme eigentlich alle ganz gerne. Aber also ich liebe ja The Big Lebowski sehr und Oh Brother, Where Art Thou ist auch einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall. Die anderen finde ich jetzt nicht so, alle nicht so genial, aber man kann die immer ganz gut gucken. Ich finde, das ist so das Ding. Also ich bin noch nie in den Coen Brothers Film gegangen und bin danach irgendwie enttäuscht da wieder rausgekommen. So, man kann das immer eigentlich sich anschauen und wenn, es ist nicht immer alles genial, so was weiß ich, True Grit zum Beispiel ist, fand ich gar nicht mal so gut, aber irgendwie trotzdem okay zu gucken. So. Und deswegen würde ich mich auf keinen Fall irgendwie als großer Coen-Fanboy irgendwie hinstellen, aber ja, Big Lebowski und Oh Brother, Where Art Thou sind schon mit habe ich sehr gern, die Filme.
Ich glaube, das war der erste Film, den ich von den Coens gesehen habe. Vielleicht war es tatsächlich einfach The Big Lebowski, sage ich jetzt einfach mal. Es ist so ein bisschen bei mir eine kleine Hassliebe. Also es ist nicht richtig Hass und es ist auch nicht richtig Liebe. Sagen wir es mal so ein bisschen, ich mag die nicht so gerne, mag sie. Liebe. weil es, mein Problem ist, und da kommen wir später auch nochmal drauf, da komme ich noch später nochmal drauf zu sprechen, dass ich finde, die Filme oft gut anfangen und dann irgendwann bricht das so ab bei mir. Und dann denke ich mir, oh ja, und jetzt nervt ihr mich wieder. Jetzt seid ihr wieder die kleinen Jungs, die es geil finden, eine Kamera in der Hand zu halten, coole Filme zu machen. Ist jetzt sehr abfällig. Aber ja, so ein bisschen schwierig. Und dann, ich hatte dann, glaube ich, Glowski dann nur Country for Old Men gesehen, also relativ spät erst eingestiegen und danach Burn After Reading. Burn After Reading hat dafür gesorgt, dass ich ganz lange danach keinen Film von den Coen Brothers gesehen habe, weil ich den so
verdränge.
Der war so scheiße. Der auch
von denen ist.
Ja, aber schwierig, sage ich mal.
Ja, ist bei mir ähnlich. Also wir werden ja noch dazu kommen, wahrscheinlich zu definieren, was denn die Coens ausmacht oder auch nicht. Und ich finde, dass jetzt, wo ich natürlich drüber nachgedacht habe, mehr fallen mir da auch ein paar Sachen auf. Aber ich habe bei den Coens immer das Gefühl, du hast ja immer sehr viele kauzige Charaktere und ganz seltsame Situationen. Und so, ich habe das Gefühl, die rennen immer los mit einer, also die haben eine Idee und dann denken die immer konsequent weiter. Ich weiß aber nicht, ob die immer schon wissen, wie das am Ende ausgehen soll eigentlich, was sie machen. Und deswegen habe ich auch habe ich viel vergessen von den Coen-Filmen, die ich tatsächlich gesehen habe. Also jetzt zum Beispiel Barton Fink, den wir nachher besprechen, habe ich jetzt nicht nochmal geschaut. Und das ist ein paar Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ich weiß fast gar nichts mehr aus diesem Film. Und Oh Brother, Where Art Thou ist so ein Jahr her. Aber ich habe das Gefühl, oft bei den Coens reiht sich halt absurde Situationen an absurde Situationen. Und alles hat so ein bisschen Kultcharakter. Aber wenn das nicht zum Meme wird, dann weiß man es auch irgendwie nicht mehr nach zwei Jahren, was da genau passiert ist. Also so ist jetzt, ich weiß jetzt schon kaum, was in Raising Arizona passiert. Und ich habe den vor zwei Stunden geguckt. Also, deswegen. Ja. Ich fand das immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die haben ja auch einen hohen Output. Ich mag das ganz gerne, wenn so Leute, die als Genies betitelt werden, einfach ganz viele Filme machen, anstatt so einen alle sieben Jahre. Aber Hit and Miss, kann man vielleicht sagen. Ich fand ja zum Beispiel Hail Caesar richtig gut, den ihr alle, glaube ich, nicht so stark fandet. Also es ist, ja, weiß ich, auch so ein bisschen ambivalent
bei mir. Ja, das ist bei mir auch immer so die Frage, ob also das, oder anders gesagt, ich habe immer so das Gefühl, dass irgendwann der Punkt in einem Coen-Film kommt, wo sie sich selber wieder in den Vordergrund spielen wollen und der Film so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und das ist für mich manchmal problematisch, manchmal aber auch nicht. Manchmal finde ich es einfach cool und auch irgendwie ein bisschen intellektuell und clever. Aber naja, Christian, du sagst, zwei Stunden ist es her, dass du Raising Arizona geguckt hast. Max, bei dir war es ja auch noch jetzt... es ist noch sehr frisch, dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein, auch mit Raising Arizona, ist ja auch der älteste, wir gehen chronologisch vor. Und Film ab, Max Rohde.
Ja, dann gebe ich mal so wieder, was ich mir gemerkt habe. los geht's, Cage... Nicolas Cage spielt da mit. Nein, wir haben auf jeden Fall so ein paar Leute auch hier dabei, die eigentlich die Schauspieler sind, die häufig einfach in Coen für mitspielen. Die haben da so ihre Lieblinge. Nicht zuletzt Frances McDormand, mit der, glaube ich, auch, weiß nicht, einer von beiden auch verheiratet ist, seit 84 ist dabei. John Goodman, der, glaube ich, wirklich überall mitspielt bei denen. Ich weiß jetzt nicht, wer es noch ist, weil ich mir da jetzt mit den Namen nicht so sicher bin. Die sind auf jeden Fall auch dabei und Nicolas Cage in der Hauptrolle als Herbert I. McDonough, genannt H.I. Und H.I. trägt gerne Hawaii-Hemden, ist Kleinganove und befindet sich so im Kreislauf aus schiefgelaufenem Bruch und dem darauf folgenden Gang ins Kittchen. Und jedes Mal, dass er einwandert, wird eben natürlich diese Aufnahmen gemacht für möglicherweise spätere Fahndungsfotos oder für die Akte eben. Und das macht jedes Mal die gleiche Polizistin, die Polizistin Ed Wiener. Und nicht Ed Wiener, heißt Ed Wiener. So, und so kommt es, dass H.I. sich bei den Fotosessions verliebt. Und nach seiner letzten Entlassung aus dem Knast macht er ihr einen Heiratsantrag. Ja, die beiden vermählen sich und ziehen in einen Wohnwagen in die Wüste. Ja, ein Traum. Und doch das Familienglück bleibt aus. Es offenbart sich, dass Ed Wiener keine Kinder bekommen kann. Darüber zu Tode betrübt, stürzt sie dann in eine tiefe Depression. Aber ja, was macht man, wenn man HD-Pri ist? Man guckt den ganzen Tag Fernsehen und eines Tages hört sie davon, dass es die sogenannten Arizona-Fünflinge gibt, oder die geboren wurden, von der Frau des Möbelkönigs Nathan Arizona. Daraufhin drängt Ed HI dazu, ja, eines der Kinder doch einfach zu rauben, weil es würde ja eh kaum auffallen. Und sind wir mal ehrlich, es ist eh ungerecht, dass es ihr als anständigen Menschen versagt bleibt, ein Kind zu haben. Insofern, ja, einfach mal so für Fairness sorgen auf eigene Faust. Jo, das Kind wird dann weggeelstert von Cage und ja, dann beginnt auch schon die wilde Wahnsinnsfahrt. Alte Knastbekannte stören das junge Familienglück und zu allem Übel hat sich auch noch Kopfgeldjäger Smalls der Sache angenommen und befindet sich auf der Jagd nach HI und Ed. Ja, so ist es. Christian,
ja.
Ich habe keine lustige Übergabefrage an dich. Wie hat's dir gefallen?
Ich war total hooked, als ich angefangen habe, den Film zu gucken. Ich dachte, das ist ja mega geil. Ich habe super viel Bock drauf. Yeah. Als das erste Mal Nick Cage da mit diesen blonden Haaren in dem Hawaii-Hemd da rein, mit der Shotgun aus dem Auto gestiegen ist.
Der war da 23,
ne? Ah, krass, okay. Ey. Das ist richtig, also richtig nice einmal, wie der aussieht, wie der acted. Und auch diese Story ist so cool, weil wir sehen ja am Anfang in so einer Art Montage, aus, während der er aus dem Off eben so ein bisschen die Handlung erzählt und seinen Hintergrund, immer wie er immer so eine Tanke ausraubt halt. Oder immer wie, yeah, also immer eine Tanke ausraubt, in den Knast reinkommt, dann sagt, dass er geläutert ist, dass er dann sofort, wenn er draußen ist, halt wieder eine Tanke ausraubt. So super schlecht. Und wir haben das in guter, weiß nicht, auch Wes Anderson-Manier oder sowas, ist ja immer auch mein Lieblings-Trope, Männer, die ulkig wegrennen. Das fängt halt hier sofort an, mit so einer Strumpfmaske über, durch so ein Feld halt geballert und dann die Cops hinterher und zack, er ist wieder drin und da ist wieder dieser komische Typ, der den Boden mobbt und vor ihm auf die Füße spuckt, so ungefähr, und ihn anfaucht. Und es ist so total ulkig und mega witzig. Und da kriegst du richtig Bock auf den Film, weil er auch gleichzeitig diese witzige Liebesgeschichte hier aufbaut zwischen ihr, die immer das Foto machen muss, eigentlich Polizistin ist, und beim zweiten Mal seinen Knast kommt, fängt sie halt an zu heulen, weil ihr Fiancé sie verlassen hat. Und das bockt richtig. Und dann, die ist lange eigentlich, diese Montage am Anfang, Viertelstunde oder so, und dann fängt halt der Film an und dann wird das aber so eine ganz komische 90er Flodders Roseanne
Red Race Sitcom,
ja, auch, oder? So Screwball-Comedy mit einem geklauten Baby und alle wollen dieses Baby und das ist ja wohl, und plus noch diese Art Trainspotting, du hast so Assis zu Hause, auf die du keinen Bock hast, weißt du? Und das sind alles so viele Sachen, die ich in dem Film überhaupt gar nicht mag. Ich dachte halt, ey cool, wir haben diese beiden hier, so Bonnie und Clyde-mäßig oder auch diesen frühen Terrence Malick-Film Badlands, das ist auch so. Und sowas mag ich eigentlich so. Wir beide gegen die Autorität, wir ziehen durchs Land und die sind ja auch ein süßes Paar. Aber sie fängt auch am Anfang schon so an zu nerven, weil sie unbedingt dieses Baby will. Und das Baby ist auch so hässlich. Ja. Es ist so ein großes, riesiges, blondes Baby. Und dann, als sie das da klauen bei diesem Arizona-Möbelverkäufer, das ist so weird. Das ist fast wie so bei David Lynch Rabbits oder sowas, wie die da sitzen auf dieser Couch. Also der Film ist halt, also du denkst, richtig geil, dann wird's richtig komisch. Und dann hast du da irgendwann dieses Coen-Ding, dass so der Film im Film irgendwann anfängt. Ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine? Wie diese Traumsequenz bei Big Lebowski oder sowas, dass du dann halt so auf einmal so Sequenzen hast. Und ein paar von denen sind cool, aber ein paar haben mich auch hart genervt.
Ja, du hast den Film ganz gut beschrieben. Du hast diese komische, weirde 90er oder Beginn der 90er Screwball-Comedy. Also wenn zwei Leute sich im Auto angucken und laut schreien, dann weißt du meistens, dass ich das nicht so gut finden werde. Das ist einfach diese Art von so lautem Humor irgendwie, das kann ich auf den Tod nicht ausstehen.
Ich war an den zweiten Guardians auch ein bisschen erinnert an dieser Stelle, weil das war ja da auch so ein Kritikpunkt.
Ja, genau. Und es gibt so viele nette Szenen. Ich finde, der Film ist vor allem da cool, wenn er einfach mit Nick Cage und seiner Frau arbeitet oder wenn er dann irgendwie, keine Ahnung, sein dämlicher Vorarbeiter bei ihm zu Hause ist und schlechte Polenwitze erzählt. So, das sind, finde ich, die guten Momente des Films. Mhm. Ich finde es ganz schwierig, wenn es dann so richtig lustig werden soll, weil da ist mir der Film dann ein bisschen zu plump banal irgendwie und so ein bisschen zu kindisch albern, also einfach dann zu laut, wie ich halt beschrieben habe, dann wird halt rumgeschrien, dann kommt halt dieser Kopfgeldjäger, der einfach aussieht wie der Kopfgeldjäger aus der Hölle auf dem Motorrad. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, woher diese zwei Charaktere aus Hobo with a Shotgun irgendwie herkommen. das finde ich ein bisschen schwierig. Und mir ging's, ist lustig, Christian, weil mir ging's genauso wie du. Du hattest ja gesagt, du würdest in Vorbereitung für den Cars Racing Arizona gucken. Und ich, kurzerhand habe ich dann auch gesagt, ah geil, Nick Cage im Hawaii-Hemd, da bin ich doch dabei. War dann, aber auch dann relativ schnell kühlte sich dann meine Emotionen, meine Positiven dann auch wieder
also
ab.
Ein Problem, also, das ich war hatte, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ist, dass diese Liebesgeschichte zwischen den beiden war ja schön aufgebaut. Und dann klauen sie dieses Baby und das fand ich war total out of character für die Polizistin, dass also sofort diesem Plan zuzustimmen. Es wurde ja erzählt, dass sie keine Kinder kriegen kann, damit wurde das erklärt. Aber ich habe auch dieses Baby so also mich hat das Baby schon so genervt, dass ich irgendwie nicht so auf der Seite von denen war. Ich dachte, gib doch dieses scheiß Baby zurück und lass. Also ich war irgendwie so aus dem Plot einfach draußen. Irgendwie so. Und dann habe ich nur noch so drauf geschaut auf den Film, aber ich war nicht so richtig involviert, hatte ich das Gefühl.
Ich fand eben die Frau, also Ed, einfach auch so sau unsympathisch, ja, weil die einfach wirklich einen richtigen harten Lattenschuss auch einfach hat. Also ich meine, es ist halt schon, die klaut halt ein Baby, so, ne? Also das ist halt so irgendwie, und klar kann man sagen, ja, ist halt eine Comedy, ist halt witzig. Ich fand die aber irgendwie nicht so lustig. Ich fand die eher irgendwie unangenehm. Es hat mich ein bisschen gestört. Ich habe bei Wikipedia ja auch mal ein bisschen rumgescrollt und irgendwie Roger Ebert, der berühmte Filmkritiker, meint ja, was ihn an der Rolle von Nick Cage gestört hat. Das fand ich ganz interessant, dass der halt, was ja aber auch so ein Cone-Ding ist, bei Oh Brother, Where Art Thou, haben wir das ja auch, dass Nick Cage eigentlich so ein richtig dämlicher Kleinganove ist, der aber viel zu elaboriert redet. So, und das ist, ich weiß manchmal nicht, ob, ich glaube, für mich ist das ein Problem, weil die Cone-Filme sind halt nur, also für mich manchmal zu voll mit Brüchen. Weißt du, da hast du den Bruch, da hast du den Bruch, so er ist Ganove, aber er redet auch schlau, dann hast du den, sie ist Polizistin, aber die hat eigentlich auch noch das und das und das. Also du hast eigentlich nie echte Charaktere, sondern jeder Charakter ist einfach das, was in der Szene gerade zuträglich ist. Und das finde ich manchmal, glaube ich, ein bisschen, weiß ich nicht, nervig, wie Sau.
So. Ist das denn hier auch so, was ich auch für als klassisch Cohen bezeichnen würde und auch was auch in Barton Fink zum Beispiel noch passiert, dass der Film relativ geradlinig anfängt, aber dann eine relativ klare Kurve macht und auf einmal passiert ja fast schon so surreales Zeug? Oder wird die Geschichte an sich noch mehr oder weniger nachvollziehbar dann ausgespielt?
Er hat surreale Elemente auf jeden Fall in diesem seltsamen Kopfgeldjäger, der irgendwann da auftaucht, der halt viel, also klar sind die alle so ein bisschen larger than life, aber die Coens gehen ja auch immer in so ein Milieu rein, hier diesen komischen Trailerpark-Idioten-Kleinganoven, und das passt schon irgendwie. Und dann haben sie halt das Baby geklaut und dann träumt er von diesem Harley-fahrenden, mit Dreck beschmierten, fetten Typ in der Lederjacke, der so ein Kopfgeldjäger halt ist. Habe ich übrigens mir auch dann angelesen, dass die Coens so verschiedene Character-Staples haben, die sie immer benutzen. Und einer ist der Psycho for Hire. Also jemand, der Wahnsinnige, stimmt, dem man Kohle gibt. Ne? Und als er diesen Traum von dem hat, denkt man sich, was ist denn jetzt los? Und vor allem denkt man sich auch, wofür braucht ihr den denn jetzt in dem Film? Also warum muss der denn jetzt noch reinkommen? Also zwischendurch, mir erinnert das ganz schön rum, und am Ende hast du so ein alle wollen das Baby. Und dann hast du sowas, das hat mich an diesen, wie ich finde, super nervigen, aber der sehr gelobten Anime Neon Genesis Evangelion erinnert. Am Ende labern einfach Leute noch 20 Minuten und erzählen einem so ein bisschen ihre Moral im Film und warum alles irgendwie in Ordnung ist. Und man sich auch so denkt, pff, okay. Klar, es geht ja immer so ein bisschen darum, dass die Charaktere Flaws haben und dass die vielleicht nicht das kriegen, was sie wollen am Ende. Aber für den Gag hat's, oder der Gag hat für mich nicht gereicht, um den Film richtig cool zu finden. So viel kann ich dazu sagen. Anfang ist sehr gut. Ja.
Dein Fazit, Max, wo würdest du den so einreihen? Für dich persönlich von den Coen-Brüder-Filmen? Einer der besseren?
Man hat es vielleicht ein bisschen rausgehört, insofern dumme Frage. Quatsch. Für mich, würde ich nicht nochmal gucken wollen. Und würde den auch nur ganz bedingt, wenn man, also nur weiterempfehlen. Also wenn jetzt jemand sagt, er möchte eine gute Comedy schauen, dann würde ich jetzt nicht, wäre das nicht der erste Film, an den ich denken würde. Weil er mir dafür einfach zu laut und nervig ist. Und auch einfach nicht, also für mich einfach nicht lustig genug. Für mich funktioniert der Humor einfach nicht. Ich glaube, für
andere wahrscheinlich schon,
aber für mich halt absolut nicht, was schade ist. Und insofern, ja, aber nur 90 Minuten, das ist okay. Also insofern auch wieder sehr gut eigentlich.
Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, schwenken wir mal um auf den zweiten älteren Coen-Film, Barton Fink. Ich würde sagen, wir betreiben jetzt so ein bisschen Aufbauarbeit und dann so die Gemeinsamkeiten vielleicht oder die, was die Coens ausmachen oder ausmacht oder was auch immer. Da können wir dann auch noch später, das können wir später rausarbeiten, vielleicht noch ein kleines Paper zu schreiben am Ende. Mal gucken. Auf jeden Fall, es geht weiter mit Barton Fink. Ja, Barton Fink ist einer der ganz wenigen Filme, die auf dem Cannes Film Festival alle drei Hauptkategorien gewonnen haben. Bester Film, beste Regie und bester Schauspieler für John Turturro in der Titelrolle. Und wie auch viele der Coen-Filme auf jeden Fall ein absoluter Hit bei den Kritikern. Aber auch das ist klassisch ein Flop an der Kasse. Also Barton Fink hat damals nur so gute 6 Millionen Dollar eingespielt gegen ein Budget von 9 Millionen. Also echt hart gefailed, wie man heutzutage sagt. Ja, John Turturro spielt also Barton Fink, ein sehr jüdischer Theaterdrehbuchautor, der ja mit seinem ersten Stück am Broadway so direkt den Mega-Hit landet, so als der neue Schreiberstar gefeiert wird. Und dann kommt natürlich auch direkt der Anruf aus Hollywood. Wir befinden uns in den 40er Jahren übrigens. Fink soll einen Wrestling-Film schreiben für Capital Pictures. Natürlich ein überaus lukrativer Deal. Problem ist aber, Barton Fink ist halt so ein richtiger abgehobener Intellektueller, der so für die Kunst brennt, ja, aber mit der echten Welt eigentlich nicht so viel anfangen kann, was aber auch daher ironisch ist, weil er sich halt selber so inbrünstig als so eine Art Pionier des kleinen Mannes sieht. Also so sein Ziel ist es, so Theater wieder für the common man so zugänglich zu machen, Theater über den kleinen Mann, für den kleinen Mann zu schreiben, was auch im Film dann immer wieder so sehr lustig ausgespielt wird. Dann, ja, er kommt also an in Hollywood, wird in so einem schäbigen Hotel einquartiert, trifft auf viele so überzeichnete Hollywood-Klischee-Typen, so Big-Shot-Producer, Menschen und so weiter, kriegt aber kein einziges Wort aufs Papier, schreibt Blockade. Wir kennen das noch aus Mother. Naja, die Deadline rückt immer näher, Fink wird immer panischer und ja, am Ende nimmt der Film dann, deswegen hatte ich auch nochmal nachgefragt, nochmal einen ganz schönen Abzweig ins Surreale. Es kommt zu einem Mordkomplott, in den Fink dann auch noch verwickelt wird. Genau, und am Ende brennt alles. So, Hotte, du hast ihn auch gesehen. Wie hat dir das geschmeckt?
Das hat mir ganz gut geschmeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also erstmal, ich habe irgendwo gelesen mal, dass diese Idee größtenteils für den Film größtenteils davon kommt, dass die Coen-Brüder irgendwo in Texas bei einem Dreh in so einem Hotel untergebracht waren, wo halt irgendwie also so ein riesiges Ding, wo halt niemand drin ist. Und es ist schon, das kriegen die hier auch ganz gut eingefangen, so, weil es gibt diese Orte ja. So, also vielleicht nicht unbedingt Hotels, aber so Hostels oder so, wo wirklich, man hat das Gefühl, man wohnt da alleine. Es sind viel zu viele und das ist halt alles komisch und das, finde ich, klappt hier sehr gut von Anfang an, ja, auch mit Steve Buscemi da als diesen komischen Concierge oder Pagen, genau, und dann John Turturro, ja, macht es schon ziemlich super und es ist halt so, ja, es ist ja von der Story, Christian hat ja gesagt, er erinnert sich nicht mehr so an so viel, es passiert auch nicht so viel, es geht eigentlich wirklich halt nur um diesen Typen und halt so ein bisschen dieses Beleuchten, ja, kann so ein abgehobener Schreiberling überhaupt was für den Common Man machen, gleichzeitig aber niemandem zuhören irgendwie so ganz nur mit sich selbst beschäftigt zu sein, dann, wenn so, was ich ganz gut gelungen fand, ist so diese, ja, Darstellung oder sich das sich drüber lustig machen von halt Hollywood, was da ja auch mit drin ist. Und ich finde, wenn so Überzeichnung gut gemacht ist, dann ist es, finde ich, sowas auch witzig. Also, dass da alle Typen, die da halt in Hollywood was zu sagen haben, halt einfach unerträglich und scheiße sind und die ganze Zeit nur labern und nicht zuhören und Leute links und rechts feuern und was nicht alles. Und der eine andere Schreiber, den er trifft, ist halt harter Alkoholiker. Fand ich echt cool. Es wird dann zum Ende sehr absurd, aber für einen Coen Brothers Film relativ spät. Deswegen ist es erträglicher, finde ich. Also ich war echt positiv überrascht.
Ja, kann ich dir zustimmen. Ich bin auch so einer bei dem Wort so Persiflage, da kreuzen sich echt schon die Zehennägel bei mir, aber es ist echt gut gemacht hier. Und gerade so, weiß ich nicht, irgendwie eine Satire auf Hollywood klingt ja mega abgegrabbelt irgendwie, das gibt's ja nicht zum ersten Mal, aber wirklich super gemacht, auch gerade der Anfang fand ich mega lustig, hat mir total viel Spaß gemacht, ich bin echt super reingekommen, aber es ist dann auch wieder so, dass so nach zwei Dritteln oder so vielleicht der Zeit, es so ein bisschen anfängt, sich im Kreis zu drehen, das Ganze, diese Deadline kommt auf ihn zu, er kann aber nicht schreiben, er versucht sich Hilfe zu suchen bei verschiedenen Leuten, die ihm aber alle nicht so richtig helfen können und dann auf einmal ist jemand tot. So, ja. Und dann ist fängt quasi nochmal der schon angesprochene Film im Film auf einmal dann auch wieder an. Und das, da habe ich ja, wie gesagt, habe ich auch schon angesprochen, manchmal so ein paar Probleme mit. Aber erstmal muss ich grundsätzlich sagen, dass ich diese Reise mit Barton Fink irgendwie sehr gerne mitgemacht habe. Und auch die Schauplätze waren super, das Hotel. Und auch gerade sein Hotelnachbar, da ist er wieder, John Goodman ist wieder am Start, spielt so seinen Zimmernachbarn, so ein Versicherungsvertreter, der eben genau stellvertretend eben für diesen kleinen Mann steht, von dem Fink halt den ganzen Film überschwafelt. Und die Szenen sind halt echt geil, weil das so eine Art, so ja, fast so eine Art Running Gag ist, weil John Goodman sagt halt ständig, ah, du willst über den kleinen Mann schreiben? Ich kann dir mal ein paar Geschichten erzählen, aber Barton Fink unterbricht ihn dann einfach mit so einer weiteren Tirade darüber, dass er sich wieder den normalen Menschen annähern will, aber ihm halt dabei überhaupt nicht zuhört. Das ist herrlich. Und auch echt diese, die Nebencharaktere alle, das ist für mich eins der Sachen, die die Coens eben extrem gut können, eben diese Klischee-Höhlen-Charaktere super so mit Leben zu füllen. Und hier dieser eine Typ, Michael Lerner spielt ihn, das ist halt dieser Big-Shot-Producer, für den er dann den Film schreiben soll. Ey, unglaubliche Performance. Also der Typ hat vielleicht 3 oder 4 Szenen im ganzen Film, wurde aber auch Oscar nominiert für seine Rolle und das ist echt mit das Lustigste, glaube ich, was ich jemals gesehen habe. Ich fand diesen Typen so geil. Also der ja, also so ein typischer, so ein Hollywood-Klischee, aber noch habe ich noch nie so gut ausgespielt gesehen. Und die Frage, die ich mir dann aber immer stelle, auch so, ja, braucht es das immer, dieser Mordkomplott und dieses surreale, diese Kurve ins Komische. Manchmal frage ich mich echt, ob das so ein Verlangen der Coens ist, so wir dürfen bloß keinen zu straighten Film machen. Ja. So, irgendwie, irgendwas muss noch kommen, was irgendwie den Leuten so ein bisschen vor den Kopf stößt. Und ob das nicht manchmal auch einfach was wegnimmt.
Hier, ich habe hier auch gedacht, hier hätte man es vielleicht nicht gebraucht. So, weil eigentlich fand ich es auch so schon interessant genug. Diese ganze Geschichte so mit seiner komischen Wrestling-Film, ob er den hinkriegt oder was weiß ich was. Andererseits muss ich sagen, dass schon mit meiner Lieblingsszene war, wie diese beiden Detectives einfach in diesem Hotel sind, weil das ist ja der Wahnsinn. Also wie die beiden, also das, ich habe das noch, also das ist ja ein totaler, auch ein Klischee, dass halt diese beiden Cops eigentlich beide asozial sind und die ganze Zeit ihre Sätze zu Ende sagen und was weiß ich, aber das war hier so echt genial gespielt einfach, also weil da wirklich irgendwie keine Sekunde Ruhe ist, während die beiden reden.
Ich habe noch
war schön.
Nur weil ihr das gerade Gedankengang, den muss ich jetzt kurz erklären, ich überfliege ja gerade den Wikipedia-Artikel zu Bertolt Brecht, eigentlich nur zum epischen Theater, weil ich mich gerade gefragt habe, weil ich habe neulich gelesen, dass Bertolt Brecht hat auch eigentlich der Oberklasse angehört hat und eigentlich auch richtig viel Kohle hatte, aber er hat ja auch immer viele Theaterstücke gemacht für den kleinen Mann und der ist ja bekannt, vielleicht weiß man es auch aus der Schule, deswegen muss ich gerade mal nachgucken, bei diesem epischen Theater für diesen Verfremdungseffekt, also dass du nicht im Gegensatz zum Method Acting oder sowas, oder wo du versuchst, den Zuschauer richtig reinzuziehen in den Film, wollte Brecht ja eigentlich, Horst, du weißt vielleicht auch, weil er Theater macht, eher so eine Grenze aufbauen zwischen Zuschauer und Theater, damit er merkt, okay, da spielen jetzt Leute und dann kann ich besser darüber nachdenken, was das eigentlich bedeuten soll. Und der hat ja auch gesagt, Theater soll politisch sein. Da muss ich jetzt gerade denken, weil Fink ja scheinbar versucht, was für den Common Man zu machen, aber völlig überkandidelt ist. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, ob die Coens das nicht selber auch immer machen, das kommen wir vielleicht bei Llewyn Davis auch zu, dass sie extra solche weirden Charaktere nehmen und nicht klare Allianzen schaffen zwischen Zuschauer und Hauptcharakter, wenn man zum Beispiel Llewyn Davis auch unsympathisch findet, um dann so, um das besser interpretierbar zu machen danach, weil man sich so ein bisschen fragt, was sollte das jetzt eigentlich? Aber ich weiß nicht genau, wie da reinpasst, dieses das ist ja, also ich habe so ein Video geguckt über die Coens, ne, vorhin, das ist 20 Minuten lang auf YouTube, da werden einfach verschiedene Filme durchgegangen und es wird gesagt, was ähnlich ist. Und eins, was ähnlich ist, sind diese Noir-Elemente, dass irgendwann nochmal ein Schussfeld einer tötet und das aufgeklärt werden muss oder ganz viele Charaktere einfach sterben. Ich weiß nicht genau, wie die da immer so reinpassen, aber das ist nun mal so mir gerade aufgefallen. Ich wollte es jetzt mal sagen, vielleicht können wir uns dann nachher nochmal darauf beziehen oder ihr macht irgendwas.
Naja, bei Barton Fink passiert, da wird ja dann eben auch noch eine schöne blonde Frau noch umgebracht und was dann eben nochmal eben so einen neuen Plot ins Rollen bringt. Da hier funktioniert es aber eben so als Meta-Kommentar so ein bisschen eben auf diese Schreibblockade und auf diese Challenge, vor der Barton Fink steht, dass er eben, ja, eigentlich was jetzt einen Wrestling-Film schreiben soll, der total dumm ist, er aber selber viel zu intellektuell ist, um sich überhaupt auf dieses Level hinabzulassen, aber dann eben durch die Tatsache, dass eben so Klischee-Kommissare einen Klischee-Mordfall nochmal irgendwie dann ermitteln und er auch der Suspect ist, dass das so ein bisschen dann ihn wieder zurückholt, so in diese, ja, so, ja.
Ja, auch aus diesem Zimmer raus halt, vor allen Dingen auch, ne? Weil er wird ja dann er wird ja dann nach unten gerufen zum ersten Verhör so und vorher hatte man das Gefühl, er ist eigentlich nur noch in diesem Zimmer mit der schimmligen Tapete. Und,
aber ist das nicht dann die Parallele, dass, oder vielleicht meintest du das auch, aber dass ja auch der Film Barton Fink selbst durch einen absolut bescheuerten Trick, nämlich dass auf einmal am Ende noch ein Mord passiert, dann eine Story kriegt, und Barton Fink ja auch keine Story in seinen eigenen Film reinkriegt, irgendwie so.
Ich habe eh überlegt und ich glaube, da ist auch was dran, ob man nicht auch sowieso so ein bisschen auch den Wrestling-Film sieht, quasi. Also, dass es so ein bisschen so eine Meta-Verflechtung ist, weil halt die Story relativ dumm dann auch wird und er ja auch wrestelt zeitweise mit John Goodman, so als Übung und das wird auch nochmal drauf angespielt. Ich glaube, da kann man macht man ein riesiges Fass auf, glaube ich. Wenn man, da könnte man sicherlich die ein oder andere Bachelorarbeit der Medienkulturwissenschaft drüber schreiben über den Film.
Aber immerhin habe ich das Gefühl gehabt am Ende, um hier auch mal zum Ende zu kommen, dass es eben dann doch noch, wenn man sich da ein bisschen hinsetzt und drüber nachdenkt, dann lässt sich das alles ganz gut erklären. Es war eben nicht nur dieses, wir machen das noch rein, weil wir es cool finden, haha, fickt euch Zuschauer, sondern es war halt schon irgendwie noch alles, ja, so verwoben mit der Geschichte, die sie auch von Anfang an erzählen sollten und mit dem Subtext. Und deswegen fand ich diesen Film auch echt im Allgemeinen sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wenn auch vielleicht ein Ticken zu lang, vielleicht, also das, ja, wie gesagt, das dreht sich ein bisschen im Kreis, aber trotzdem sehr gut am Ende und eigentlich auch wirklich empfehlenswert.
Ja, würde ich so unterschreiben, kann man sich gut angucken. Und es ist so, es ist einfach schön auch. John Turturro ist eh cool und die, was du vorhin gesagt hast mit den Nebencharakteren, das stimmt einfach. Also das ist einfach, ich glaube, die geben sich sehr viel Mühe da in allen Aspekten quasi. Wo man bei anderen Filmen manchmal so das Gefühl hat, ja gut, die Story steht, wir haben einen guten Hauptdarsteller, gute Nebendarsteller gefunden, dann ist der Rest so ein bisschen egal. Das kann dann der Praktikant machen, hier die eine Szene, und die wird dann irgendwie scheiße. Und bei den Coens ist immer so sehr viel so Detailverliebtheit einfach drin.
Das stimmt,
und das ist bei Barton Fink auch so. Und deswegen wird der Film auch nicht langweilig, obwohl er ein bisschen lang ist tatsächlich. Aber ja, interessant.
Das muss man sagen, die Liebe zum Detail ist bei den Coens schon wirklich immer da. Das ist auch was, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, nochmal kurz zu Raising Arizona. Zum Beispiel die Kamera ist da auch echt krass gut. Und da wird echt auch viel gemacht aus einem vermeintlich banalen Kontext. Ja, genau.
Alles klar, dann geht's weiter zum dritten Film und das ist Oh Brother, Where Art Thou?
Oh Brother, Where Art Thou? Ist von 2000, ist so ein Crime-Comedy-Film. Von den Coen-Brüdern, falls es, ich sag's lieber nochmal dazu. Mit dabei sind auch wieder John Goodman, John Turturro, Tim Blake Nelson und natürlich George Clooney in der Hauptrolle. So, wir sind 1937 in Mississippi während der Great Depression und George Clooney ist Ulysses Everett McGill. Und der wurde verhaftet und ist im Knast und will wieder raus. Problem ist, er ist in einer Chain Gang, also an den Füßen mit Ketten verbunden, mit noch Pete und Del Mar. Das heißt, die müssen halt mit. So, die haben da eigentlich keinen Bock drauf, aber George Clooney oder Everett ist so ein bisschen ein, ja, so Smooth Talker. Der labert immer sehr viel und überzeugt eigentlich immer alle von irgendwas und lügt, bis die Balken biegen, und kriegt das dann alles hin und überzeugt die beiden also einfach wegzurennen, und die reißen also aus und müssen dann halt irgendwie klarkommen. Und dann, ja, sind die halt auch so ein bisschen auf Reise, und danach wird sich so lose an der Odyssee von Homer entlang gehandelt, nur eben in diesem Kontext. Dann ist da auch noch Wahlkampf und so, und also Everett muss eigentlich seine Frau Penny wiederfinden, und das ist alles. Es wird dann etwas absurd irgendwann, so wie man das von den Coens vielleicht nicht erratet. Aber viel mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Es ist sehr viel Folkmusik im Soundtrack, und der Film ist witzig.
Ganz lustig. Ich dachte mir, ich hätte den Film schon so dreimal gesehen. Ich habe es ja auch vorhin schon gesagt. Aber mir ist aufgefallen, dass ich ihn immer nur bis zur Hälfte geguckt habe. Also es war halt nochmal was komplett Neues für mich. Ich kannte das alles noch gar nicht. Irgendwann gibt es ja dann, wie gesagt, als ich an dieser an der Odyssee entlang gehangelt wird, gibt es dann die Sirens auch im Fluss. Und das hat mir alles noch was gesagt. Es gibt noch eine große Szene da mit dem Ku Klux Klan. Das kannte ich noch. Und ab dann war für mich alles Neuland. Mal relativ einfach gesagt, meine Meinung zum Film ist erstmal, der Humor trifft mich gar nicht. Und das ist echt schade. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an George Clooney leider. Das ging mir auch in Hail Caesar schon so. Ich finde den einfach nicht so dolle in komödiantischen Rollen. Ich kann es gar nicht genau beziffern, woran es liegt. Aber vielleicht ist es auch einfach vielleicht ist es das Gesicht. oder dass man ihn zu sehr, oder dass ich ihn zu sehr kenne aus irgendwelchen, weiß nicht, blöden Anzugträgerrollen und deswegen so dieses Suspension of Disbelief sich da bei mir einfach nicht so einstellt. Auf jeden Fall, ja, das, und da, bei mir ist es echt am Humor gescheitert und das ist ja auch einer der Filme von den Coens, die wirklich sehr stark nur auf Comedy auch wieder ausgelegt sind. Und deswegen ist, da war da für mich einfach nicht so viel zu holen.
Yep. Ich glaube, wenn ich den Film vor 10 Jahren geguckt hätte, hätte ich den richtig stark gefunden und hätte mich wahrscheinlich krumm und schief gelacht. Mhm. Das Problem ist wirklich der Zeitpunkt, zu dem ich den jetzt geschaut habe. Ich kannte den halt auch, aber hab den nie geguckt und das war jetzt im Zuge dieses Casts den auch zum ersten Mal dann eben geschaut. Und hab gemerkt, dass dieser Humor, der so über dieses so Leute labern witzig zu viel, das ist mir so, das hat sich bei mir schon irgendwie zu sehr abgenutzt, leider. Wie gesagt, das fand ich früher, glaube ich, so zur Pubertät super geil, wenn dann irgendwelche Kleinganoven waren, die halt trotzdem so super Lust, also wie wir es ja auch schon bei so ein bisschen bei Raising Arizona hatten oder jetzt hier eben auch in der Rolle von George Clooney, die halt aber trotzdem halt so bisschen slick so um die Ecke immer kommen, verbal und ja, aber das, ich kann da nicht mehr so drüber lachen. Und das Problem ist, dass hier dann für mich dann zu oft der gleiche Gag wiederholt wird, plus es passieren viele scheinbar nicht so richtig zusammenhängende Sachen einfach nacheinander. Mhm. Man weiß nicht so richtig, was es soll. Und am Ende läuft es auf was hinaus, was am Ende geht die Handlung zwar full circle, sage ich mal, aber für mich war das so ein bisschen unzufriedenstellend und ich war auch schon irgendwann raus, einfach so. Ab der Hälfte des Films habe ich abgeschnallt. War einfach so. Und ja, weiß noch nicht genau warum. Vielleicht Humor, aber gut.
Ihr seid vielleicht nicht clever genug. Das kann sein, dass ihr beiden einfach nicht, ja, einen guten Film nicht erkennen würdet, wenn er euch ins Gesicht springen würde. Aber ja, okay, das ist eure Meinung, die dürft ihr auch haben. Ja, nee, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich diesen Film das erste Mal mit vielleicht 12 oder so gesehen habe. Und ja, das ist vielleicht auch zu einem großen Teil immer noch deswegen. Aber das ist so ein Film, ich gucke den so gerne irgendwie. Einmal, der ist einfach so, ja, harmlos und plätschert so. Die drei Haupthainis sind so herrlich bescheuert. Und irgendwie John Goodman als dieser blinde Bibelverkäufer, der dann gut, das ist schon, ja, diesen Frosch an den Baum wirft. Ich weiß, ich kann einfach darüber lachen. So,
ja, ich glaube, ich muss auch wirklich fairerweise hier eingestehen, dass der Film wahrscheinlich auch einiges verloren hat, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe mir den bei Amazon geliehen und nicht gecheckt, dass es den nur auf Deutsch gab. Musste den jetzt quasi, was heißt musste, aber ich hatte das Geld ja schon bezahlt, musste ich dann auf Deutsch gucken. Ich glaube, das war der Rache auch nicht zuträglich, weil zu der Zeit George Clooney noch eine andere deutsche Synchronstimme hatte, ja, nämlich die gleiche, wie die auch in From Dusk Till Dawn besaß. Und die ist auch nicht so gut. Also die ist irgendwie, gefällt mir überhaupt nicht, passt überhaupt nicht zum Typ, finde ich. War ganz schwierig. Ja, aber wo kann man angreifen, ernsthaft? Außer beim Gefühl. Malte, hast du da eine Idee?
Ja, vielleicht so eine kleine. Ich glaube, so viel Handlung wie in diesem Film gibt es selten in Coen-Brüder-Filmen. Weil ja wirklich da die 15 verschiedenen Stationen irgendwie abgefahren werden quasi. Einmal die Odyssee hoch und runter. Und dann aber auch noch irgendwie dann mit diesem Bankräuber noch, der ja auch irgendwie so halbwegs auf einer echten Person, glaube ich,
ja,
Babyface noch basiert. Und da für mich war der Film sehr abgehackt einfach, weil man auch nicht so, also ich habe das große Ganze nicht so ganz gecheckt oder es ist mir einfach nicht so ersichtlich geworden und es war für mich immer so ein bisschen, jetzt werde ich hier noch in was Neues reingeworfen und es ist wieder überzogen und lustig und dann ist die Szene aber vorbei, dann gibt es eine andere Szene, die ist wieder total überzogen und lustig und wir haben ja wieder auch hier die Coen Staples, einfach diese Nebencharaktere, die ja, was ich finde, was es sehr gut zutrifft, ist, dass du hier zwar nicht nur total absurde Leute hast, die auch irgendwie unpassend reden oder so, sondern dass es auch immer so underplayed wird, als wäre das jetzt aber normal. Stimmt. Das ist für mich so typisch Coens und das hast du hier auch sehr viel zu viel, finde ich. Ich finde es einfach, im Grundton war mir der Film zu anstrengend.
Mir hätte es, glaube ich, auch gefallen, wenn man weniger Schauplätze gehabt hätte und dann mehr gesprungen wäre zwischen diesem geilen diesem Gouverneur oder was der war, seinem dämlichen Wahlkampfteam. Und halt einfach, wenn man die gehabt hätte und einfach die Posse rund um George Clooney, weil das hätte mir einfach schon gereicht, weil genau wie du meinst, genau dieser Humor einfach so an der Plätze, das ist schon mega geil. Also die feiere ich, glaube ich, am meisten, wie er einfach permanent seine komischen Gehilfen da abwatscht. Einfach dieser Gouverneur, das finde ich schon richtig geil, lustig. Für mich auch eine herrliche Szene, als sie da in diesem Tonstudio sind, das einfach feiern, dass sie $10 dafür bekommen, dass sie hier in diese Box reinsingen. So, das ist halt, das ist schon arschgeil und auch einfach, keine Ahnung, dann fangen die auf einmal an zu singen. Ich hatte, glaube ich, eine Minute vorher, war ich kurz gedanklich woanders beschäftigt und dann stehen die auf einmal an singen und dann einfach Soggy Bottom Boys, sind einfach John Turturro und Del Mar, dann einfach so noch natürlich perfekt, dann einfach im Duo, das einfach einsingen. Ja. Das ist schon mega geil, das kann ich schon drüber lachen. Also es ist nicht so, dass ich den Film jetzt super blöde fand oder so, und der hat echt seine super geilen komödiantischen Elemente und über die konnte ich mich schon auch sehr freuen. Also so ist es absolut nicht, ne? Also
aber ich habe den gesehen, sehe ich gerade online am 2. März 2016. Habe ich den gelockt und skippe gerade online durch diese von Max Ohle geliehene Version ohne Ton durch und gucke dann so rein. Und man muss auf jeden Fall sagen, dass der Look echt geil ist. Das ist ja bei den Coens eh oft so. Aber die ganzen Kostüme und wie dieses Setting eingefangen ist und dieses Gelbstichige, finde ich, kommt hier richtig gut rüber. Und der hat ja auch sowas, der ist ja witzig, aber irgendwie ist der Film auch so traurig auf so eine Art, finde ich, die da so rumhängen. Aber
an sich schon, vor allen Dingen der Charakter von George Clooney ist ja an sich total verzweifelt und belabert sich selbst eigentlich am meisten, dass er irgendwie, also der hat da schon auch diese Elemente, aber kommt vielleicht ein bisschen kurz, hätte man vielleicht mehr davon sogar noch machen können.
Also ich merke auf jeden Fall, dass ich irgendwie null Erinnerung, also das ist so, ich sehe diese Bilder jetzt und ich weiß, okay, du hast diese Bilder auch schon mal gesehen, aber worum es da jetzt ging oder was das für Leute sind, ist echt krass bei mir weg, aber es kann auch einfach in meinem Gedächtnis liegen. Aber ich finde trotzdem, bei den Coens ist es ja oft dann auch so ein, also Moral, vielleicht so eine Frage, welche Moralvorstellungen haben die einzelnen Charaktere und wie ist es mit den Charakteren, die sie dann treffen, und wie ist es mit der Welt an sich, denn die gibt eigentlich keinen Fuck. So, da kannst du irgendwas Gutes machen, kommt am Ende was Gutes bei raus, machst was Gutes, kommt was Schlechtes bei raus. Es sind nicht diese typischen Sachen und hier sind die halt auch auf so einer Odyssee und man weiß nicht so richtig manchmal, ne? Aber ich habe nur das waren kurz meine 3 Cent zu dem Film.
Es ist auf jeden Fall, innerhalb des Werkes der Coen-Brüder einer, der vielleicht am meisten spaltet. So, weil da kenne ich eigentlich nur Leute, die halt sagen, ich konnte damit nichts anfangen, und Leute, die den halt auch irgendwie sehr gerne haben. Und also das ist ein Film, wo man schlecht so eine Mittelmeinung, glaube ich, zu haben kann, weil es kann auch einfach es nervt halt, wenn man es nicht mag. So, wie vieles.
Gut ist halt, wenn diese beiden Ebenen funktionieren für dich, ne? Also wenn sowohl die interpretatorische Ebene funktioniert, dann hier vielleicht sogar noch diese Odyssee und der Filmebene, du das cool findest, aber gleichzeitig auch die Gags abfeiern kannst. Und dann ist halt so ein Coen-Film perfekt für dich. Und deswegen glaube ich auch, dass The Big Lebowski so ein Hit geworden ist, weil die einzelnen Szenen halt, ohne dass man weiß, worum es in dem Film geht, halt trotzdem ultra witzig sind, immer wieder, ne? Also und deswegen einfach halt Leute immer sagen, guck dir das mal an, der Typ mit dem White Russian in dem Bademantel ist halt so auch einfach witzig, so, ne? Ohne dass die Botschaft auch lustig schon, ist. Und deswegen glaube ich, wenn die Filme dann so werden wie Raising Arizona, wo du denkst, ja, das ist jetzt für sich genommen auch schon nicht so geil und dann der Überbau auch nicht, ne, dann fällt es halt auseinander. Und bei Oh Brother, Where Art Thou, glaube ich, scheidet sich daran, wie witzig man diese Dudes findet. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch noch relativ doll gelacht habe über manche. Gerade wo, ich weiß noch, diese Szene, wo der eine Dude dann auf einmal im Kino sitzt. Ich weiß nicht mehr, was da passiert.
Wir versuchen ihm, we thought you was a toad, ihm zu sagen. Und er versteht es halt nicht, weil das irgendwie der dümmste Satz ist.
Schon auch einfach dieses Ding, auch wo Del Mar einfach diese Ratte am Spieß hat. Und irgendwie so, wenn ich ein Drittel Ratte esse, dann kriege ich Hunger auf mehr. Wir hatten aber alle schon unsere Ratte. So, es ist halt so, es geht dann schon klar. Also, ich habe mich da schon so von Szene zu Szene gehangelt und es ist nicht so, dass man da auch nicht immer wieder belohnt werden würde. Also es ist für mich auch kein kompletter Reinfall oder die Riesenenttäuschung. Das ist schon ein cooler Film. So. Und ich habe jetzt, da schweift sie auch manchmal ab, so, sie Rehen treffen, so, die dann auf einmal noch sofort wieder weg sind und John Turturro wieder im Knast. So. Ist halt, ist halt so, ist aber okay.
Es waren einfachere Zeiten. Also.
Ja, allerdings.
Alles klar. Für mich fällt der Film einfach so ein bisschen raus, weil er sich nicht so viel ändert einfach, weil der Grundton immer derselbe bleibt und dann, und der eben aber auch schon auf diesem recht absurden Comedy-Level auch schon anfängt, und das war für mich einfach auf Dauer ermüdend. Aber klar, dann sind wir damit auch fertig. Kommen wir zum letzten Film und das ist Inside Llewyn Davis.
Ja, du hast am Anfang gesagt, er ist uns vielleicht so ein bisschen durchgerutscht. Das ist ein Film aus der Zeit, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, wo ich mich auf einmal angefangen habe, für Filme nochmal doller zu interessieren, Filmpodcasts zu hören und dann die Entscheidung zu treffen, lass doch mal selbst einen Filmpodcast machen, denn es ist so Ende 2013. Wir machen das ja seit April 2014. Also wir haben quasi angefangen hiermit, als gerade die Oscar-Verleihung war, wo Llewyn Davis ja auch, Inside Llewyn Davis ja auch nominiert war, hat in Cannes auch abgeräumt, den großen Preis der Jury, war dann für 2 Oscars nominiert, keinen gewonnen. Und er spielt 1961 und Oscar Isaac spielt in eigentlich so mit seiner Durchbruchrolle da den Folkmusiker Llewyn Davis, ein walisischer Name, nicht Llewyn, sondern L-L-E-W-Y, Llewyn. Und er hatte mal einen Partner, mit dem er zusammen gesungen hat. Das erfahren wir ziemlich früh im Film und macht jetzt aber weiter alleine Folkmusik. Hängt da in so sehr einsamen Kneipen rum und hat wirklich überhaupt gar kein Geld. Also wir haben mal wieder, es ist zwar kein Kleinganova, aber wir haben jemanden, der völlig mittellos ist, nicht mal eine Wohnung hat, also nicht mal einen Ort zum Schlafen und sich einfach bei seinen Freunden durchschnorren muss. Und wir kennen ja alle so Schnorrertypen, wie die so drauf sind, aber oft sind die halt noch so ein bisschen sympathisch. Aber das Schöne bei Llewyn Davis ist, dass er mega unsympathisch ist und fast alle ihn hassen und auch Menschen, die ihm helfen, obwohl sie es nicht müssten, auch zu denen ist er eigentlich nicht besonders freundlich, weil er sich innen drin irgendwie für was Besseres hält. Auf jeden Fall hat man diese Unterstellung, wenn man ihn da sieht. Und er hat so einen richtig schäbigen, shady Musikmanager da, der seine Platten presst und der hat auch angeblich eine dieser Platten an so einen großen Musikproduzenten geschickt und erwartet immer, dass was zurückkommt. Er erwartet auch, dass er endlich mal Kohle kriegt für das, was er gemacht hat. Aber irgendwie, obwohl er nicht so schlecht ist an der Gitarre, kommt nicht der große Durchbruch. Und wir folgen ihm dann durch New York, wie er eben so ein bisschen Klinken putzt und auch eine Katze aus der Wohnung eines älteren so einen Professoren-Ehepaars freilässt, die dann immer wieder jagen muss und finden muss und am Ende sich auf die große Reise nach Chicago aufmacht und da natürlich wieder auf John Goodman trifft, denn dann beginnt der kleine Film im Film. Llewyn Davis, so ein bisschen eine Persiflage, kann man sagen, auch so ein Künstler-Biopic. Wenn man das Poster sieht, denkt man sofort, das wäre so ein Feel-Good-Film, wo man sieht, wie jemand es schafft. Das passiert hier aber nicht unbedingt. Film, von dem ich auch nur am Anfang gehört hatte, dass der auch so ein bisschen die Leute gespalten hat, weil eben Llewyn Davis so unsympathisch war, der mir jetzt aber richtig gut gefallen hat. Wie geht's euch?
Ja, mir hat er auch super imponiert auf jeden Fall. Du sagst so Persiflage, ja, auf jeden Fall, das war auch so mein erster Gedanke, so eigentlich so fast sogar die Antithese zum Künstler-Biopic. Aber eben ohne das, und aha, mal wieder diese Phrase, dass, ohne dass die Idee schon der Film ist. Und es ist halt so, dass so ein paar klassische Stationen eben dieser Art Film, des Künstler-Biopics hier so abgefahren werden und dann aber auch dementsprechend umgedreht, weil es ja die Antithese ist, ihr habt aufgepasst. Aber es wird eben nicht die ganze Zeit nur eben das so als Konzept aufs Brot geschmiert, dass das jetzt genau das ist, was die Coens machen wollten. Sondern ich finde, es ist eben auch einfach noch eine richtig herrliche Charakterstudie, einfach so ein richtig schön gedämpfter, gediegener, persönlicher Depri-Film. Ja, und diese Grundstimmung, die war einfach echt klasse. Auch irgendwo halt zwischen Fakt, das ist alles total bedrückend, aber eigentlich auch nicht. Also eigentlich hat es auch irgendwie Spaß gemacht. Man findet irgendwie das Schöne im Schlechten bei diesem Film, finde ich. Und ja, Max, wie ging dir das?
Ich habe den Film sehr genossen. Mir hat er sehr gut gefallen. Ich hatte ein bisschen Angst, weil der Film fing so schön an und habe dann immer darauf gewartet, oh Gott, und wann fangen jetzt die Coen Brothers wieder irgendeinen Scheiß zu machen, der dir nicht gefällt, und dann musst du noch anderthalb Stunden aushalten. Und das ist nicht passiert. Das fand ich sehr angenehm, weil sie es hier nämlich mal, finde ich, zumindest für mich geschafft haben, einfach mal einen straighten Film zu machen. So macht doch einfach mal einen Film. Ihr könnt halt gut schreiben, ihr habt halt ein gutes Gespür für Charaktere und auch die Schauspieler, die dazu passen. Macht das doch einfach mal, und das haben sie gemacht und das ist ganz toll geworden. Ich finde, sie haben auch tolle Musik ausgesucht. Oscar Isaac singt ja hier auch selber und spielt. Das ist super geil, finde ich. Also es gefällt mir mega gut. Und es ist halt ganz schön, einfach mal in dieser einfach eine Woche diesen Typen zu begleiten, der halt einfach Künstler ist oder Musiker und halt einfach super am Struggeln ist. Ich fand den selber auch überhaupt nicht unsympathisch. Also natürlich verhält er sich nicht irgendwie wahnsinnig höflich gegenüber Leuten, die ihn auch irgendwie hier und da unterstützt haben oder immer noch unterstützen. Aber ihm geht's halt selber auch mega kacke, einfach so. Und ihm geht's halt auch nicht gut. Und er, klar, mir gefallen auch diese Zwistigkeiten, die man halt auch so, ich zumindest gut nachvollziehen kann. Dieses so einerseits, ja, ich möchte irgendwie gern eigentlich nur Gitarre spielen und Musik machen. Dann läuft das wieder nicht. Dann kriegst du permanent von deiner Umwelt halt nur, ja, such dir halt mal einen Job, du Vollidiot. Dann irgendwie passiert ihm privat noch irgendwelche, passiert dann noch irgendwelche Scheiße, was auch wieder mega viel Ballast ist und so weiter. Und der nächste Schritt ist dann schon wieder, ja gut, dann suche ich mal halt einen echten Job, aber dann klappt das auch wieder nicht. Ja. Das fand ich ganz geil. Und diese Woche als ewigen Kreislauf, und so ändert der Film dann ja auch, da quasi wiederholt sich ja eine Szene, die man am Anfang des Filmes hat.
Ja.
Und das zeigt dann, war für mich dann so, habe ich das interpretiert, jo, und das ist genau dieser Kreislauf, in dem du halt dann auch lebst, sozusagen, wenn du dich nie, wenn du es quasi dann irgendwie karrieremäßig oder nie weiter schaffst oder wenn du dich selber als Mensch natürlich auch änderst. Und das fand ich super clever und gut gemacht und total schön. Und glaube ich, einer meiner neuen Lieblingsfilme tatsächlich. Otte.
Ich hab den nicht geguckt.
Ach so, ja.
Das sag ich euch so, wie es ist. Ich guck mir keine, weiß nicht, wenn ich Künstler ohne Geld sehen will, dann gucke ich in den Spiegel, sag ich immer.
Was finde ich erstmal interessant, dass du das als Kreislauf siehst, weil witzigerweise Malte und ich, die den zusammen geguckt haben, ganz unterschiedliche Interpretationen vom Ende hatten. Also man kann dann, glaube ich, auch sich überlegen, wie das wahrscheinlich ausgegangen ist. Was mir gefällt, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, und ich habe nicht genau rausgefunden, was die Coens sagen wollten, vielleicht weil es auch ambivalent ein bisschen sein soll, was man selber in den Film hineinliest. Was ich mochte, war so diese Frage, er denkt ja von sich, dass er schon die bessere Musik auch macht als andere Idioten, aber so für den Laien wirken die Sachen alle ähnlich eigentlich, die Menschen da spielen. Also ich finde, man kann jetzt nicht sagen, dass die einen wirklich total untalentiert sind und er eigentlich talentiert ist. Denn er ist so ein bisschen, er ist schon überbegabt, aber vielleicht auch wirklich nicht der Beste. Und seine Umwelt, das fand ich interessant, spiegelt eigentlich ja immer auf ihn zurück, dass er nicht so toll ist eigentlich in dem, was er macht. Ich fand ihn aber richtig gut eigentlich daran. Vielleicht nicht genial, ja, aber ich fand es richtig geil. Und dann gibt es halt diese Szene, wo er dann bei seinem Vater ist, im Krankenhaus oder im Altenheim, und für ihn spielt und du siehst diese leichten Regungen bei ihm im Gesicht und du merkst so, okay, das kommt, irgendwo kommt es doch an, da ist doch irgendwas, auch wenn alle anderen das nicht sehen, aber da ist was. Aber der Einzige, der es sieht, ist sein verbitterter Vater, der genauso ein verbittertes Arschloch ist wie er selber eigentlich. Ja, und dass diese komische verbitterte Männlichkeit, die Vater und Sohn verbinden, aber die können das gar nicht darüber reden. So, es ist nur dieses Lied, was ja darum auch geht, ein Seemann zu sein. Was sie auch beide waren, ne? Waren ja beide bei der Marine. Das fand ich ganz interessant. Und ich fand, der Film hat so kleine Details, zum Beispiel, dass Llewyn Davis am Anfang eben darüber singt in der ersten Szene, wie er selber Soldat war. Und dann trifft er später einen Soldaten, der ganz andere Lieder singt. Der singt nicht so traurige Lieder darüber, Soldat zu sein. Und ist aber wirklich im Krieg. Und ich fand so diese Selbstgefälligkeit da ganz cool. Und aber auch, und das macht es so stark für mich, komödiantisch richtig geil. Also ich fand diese Szene, wo sie da dieses komische Astronautenlied da singen, auch in diesem Studio,
war so Adam Driver, scheiße. Alter.
Adam Driver, ja. Adam Driver, da muss ich kurz sagen, witzig, dass halt Adam Driver und Oscar Isaac hier zusammenspielen, die später halt dann in Star Wars ja zusammengespielt haben. Und bevor ich das vergesse, der Look des Films ist, fand ich richtig toll, weil das so plastisch war. Also ich fand, dass man das Gefühl hatte, man könnte den Stoff der Pullover der Leute anfassen, weil es so flauschig, aber doch so desaturiert, aber irgendwie doch trotzdem so eine komische Wärme ausgestrahlt hat. Ich kann das nicht richtig. Und ich fand, also sie sahen so ein bisschen aus wie so Schaufensterpuppen, die gerade so verstauben, die Charaktere. Ja. Und das fand ich irgendwie richtig geil. Das hat so ein ganz eigenes Feeling gehabt, der Film.
Also ich kenne das, dass ich oft auch Probleme mit Filmen habe, in denen eben die Hauptcharaktere mega unsympathisch sind. Und irgendwie bei Llewyn Davis ist es, ich würde da auch Max ein bisschen zustimmen, der ist nicht unbedingt einfach ein totales Arschloch und da ist nichts mehr hinter, sondern man merkt halt einfach, wie er diese Mauer aufgebaut hat um sich rum, irgendwie aus, irgendwie Abgehobenheit, so ein bisschen arrogant ist er schon, aber man weiß auch, das kommt irgendwo her. Und schön ist es auch, dass es dann am Ende auch alles noch ganz gut auch erklärt wird mit seiner persönlichen Situation, auch mit seinem Vater, dass man sich so dieses, das Bild des Charakters eben sehr gut zusammenpuzzeln kann im Laufe des Films, ohne dass es auch irgendwie einen totalen Pathos irgendwie mal übergeht. Und gerade auch am Ende gibt es ja noch eine Szene mit seiner Ex-Freundin oder weiß nicht, oder Carrie Mulligan auf jeden Fall, wo er dann echt zum ersten Mal nach so, weiß ich nicht, 80, 90 Minuten eine echte Emotion zeigt. Und das ist dann auch, das sind diese kleinen Szenen, die dann so einen Film auch echt wertvoll machen, finde ich. Vor allem auch, weil es eben hier auf der Handlungsebene, obwohl es auch mal wieder auch so ein Film ist, der halt so ein bisschen meandert, wo jetzt nicht wirklich extrem viel passiert, fand ich das trotzdem geil, diese ganzen Handlungsstationen. Gerade auch diese Reise nach Chicago als Film im Film, das wir jetzt eher so ein bisschen in den meisten Coen-Werken jetzt erkannt haben. Das war so geil, weil er einfach ja, die Geschichte geht ja so, dass eben da dieser Musikproduzent sitzt, von dem er denkt, dass der Loons Platte schon gehört hat und einfach nur noch nicht geantwortet hat, dann kommt er dazu dem an und der geneigte Zuschauer denkt, aha, jetzt endlich schafft er mal seinen Durchbruch. Ja, Pustekuchen, so. Der Typ sagt immer auch wieder, ja gut, lass es sein. Und dann fährt er wieder zurück und du hast dir gerade eine halbe Stunde eine Szene in einem Film angeguckt, diese Reise nach Chicago dauert ewig, ohne dass daraus irgendwie jetzt eine Konsequenz entstanden ist und das ist irgendwie auch... Das trauen sich nicht so viele, mal sowas mal einzubauen. Und auf dem Rückweg von Chicago fährt er ja noch an einem kleinen Dorf vorbei, sieht das Straßenschild und weiß, da ist noch auch noch, da bin ich auch noch persönlich irgendwie verankert in diesem Dorf, da ist noch meine Ex-Frau oder sowas. Und man denkt schon, ah, jetzt biegt er da ab und jetzt gibt's da noch so eine Szene mit Pathos und Emotionen. Nein, er biegt einfach nicht ab, er fährt einfach weiter. Und das sind einfach immer wieder so Szenen in diesem Film, wo einfach so typische Versatzstücke genommen werden. Und dann wird aber wirklich auch wortwörtlich dran vorbeigefahren und das ist einfach geil, das hat mir richtig imponiert auch. So als Konzept.
Fand ich vor allem.
Ja, es ist schon das, was wir nehmen, ihr sagt, er zeigt keine Emotionen, naja, das tut er halt als Künstler schon auf der Bühne, also das funktioniert ja schon, also das ist, es ist ja auch gerade in dieser großartigen Szene, als er dann diesem Plattenproduzenten dann einfach alleine seinen Song vorspielen soll, sofort irgendwie in so einer leeren Bar oder was weiß ich. Und ich habe da schon gesessen, dachte mir, jo, er wird halt einfach sagen, ja, pff, ne, das ist halt nix so, ne? Und es ist auch so ein bisschen schrecklich, finde ich, diesen Song zu hören und einfach zu wissen, ja, es wird nicht gut ausgehen, so wahrscheinlich. Und dieser Film zeigt schon gut das Zerwürfnis einfach von einem, schon von diesem Charakter Llewyn Davis, der einerseits dieser Künstler ist, der für sich als Mensch halt sich nicht großartig emotional weiterentwickelt, eigentlich immer nur alles in sich reinfrisst, deswegen auch so verhärmt. Und quasi alles an Emotionalität in die Musik packt. Und das Bittere ist aber natürlich im Dasein eines Künstlers, wenn du deine Emotionen und Gefühle in deine Performance steckst, dafür aber auch eigentlich immer nur abgekanzelt wirst. So, weil es ist ja nicht, dass er keine Emotionen zeigen kann, auch nicht wüsste, was Emotion oder Gefühl ist. Aber dafür kriegt er ja auch nur auf den Deckel. Und das kann man halt sagen, ja, das ist halt die große Scheiße am Künstler-Dasein. So, weil wenn es halt nicht klappt, hast du dich möglicherweise weder als Person, also nicht als Person weitergewickelt und du bist pleite. Insofern, muss man so ein bisschen schauen. Aber ich finde, ja, das wollte ich nur noch mal gesagt haben, dass das eine Perspektive ist, die ich auch auf den Film habe. Ich habe da jetzt gar nichts
Aber das Ding ist eben auch, dass er ganz viele Gelegenheiten einfach links liegen lässt, die es gibt. Ne? Also er kriegt ja Angebote und er könnte auch Geld machen mit Sachen, aber sagt einfach, ja, nee, brauche ich gerade nicht, mache ich nicht. Also er hat schon so einen Stolz in sich drin. Und ich glaube, das, das ist dieses, wenn du dann berühmt bist, dann kannst du auch so kauzig sein, dann kannst du auch keinen Fick auf die anderen geben. Aber das ist so eine der Nachrichten, finde ich, die man so im Film sehen kannst. Aber wenn du irgendwie irgendwo ankommen willst und wenn du willst, dass andere Leute was für dich machen, dann musst du dich auch ein bisschen anbiedern. Man sieht am Ende, warum er es nicht macht.
Ja.
Aber
ja, klar.
Und ich konnte ihn auch gut, was ich mega gut nachvollziehen könnte, als jemand, der auch ja amateurhaft als Singer-Songwriter Musik macht, ist dieses, dass ich irgendwo sitze und jemand sagt, ja komm, spiel doch jetzt mal ein Lied auf der Gitarre. Und ich denke immer so, nee, also ich spiele gerne, aber dann will ich auch gerne eigentlich auf der Bühne sitzen und die Leute halten das Maul. Das ist halt total unsympathisch. Aber
man will ja auch eine gewisse Distanz haben.
Es ist irgendwie nicht so mein, ich singe jetzt meine traurigen Balladen aus Scheiß irgendwie so. Und deswegen, das fand ich auch daran ganz schön eigentlich. Und auch eben, dass er dann diesen Job irgendwie dann nicht, also dass er dann sagt, okay, ich mache es jetzt und dann geht das auch wieder nicht. Und du meintest, das sind so Abfahrten, Malte, die dann nicht genommen werden. Das ist auch so eine Coen-Brüder-Stärke, finde ich. Dieses Moment, was geht eigentlich bei denen ab? Mal so ein kurzes Schlaglicht werfen auf so Leute in so Leben rein. Und dann mit diesem, wo er da Heroin nimmt und sowas. Oder auch die schönste Szene ist eigentlich, wo die Katze dann da am Auto ist. Wo man sich auch so denkt, ja, jetzt geh doch da mal hinterher. Und dann, ja gut, okay. Das war jetzt scheinbar diese Story irgendwie. Und das finde ich, so zieht ja auch das eigene Leben an einem vorbei mit ganz vielen Menschen, die alle ihren eigenen Struggle haben, denen man nicht manchmal nicht helfen kann und gar nicht, man sieht die halt so und dann sind sie wieder weg. Und das finde ich, kommt da auch gut rüber. Ja. Also ich mochte das auch gerne und vor allem ist das eigentlich auf dem Papier ein Film, bei dem ich einpenne. Also wo jemand da so durch New York rumrennt und dann immer irgendwo sitzt. Ja, und
auf jeden
ich hätte
Fall,
so gedacht, also ich habe mich gedacht, warum ist das gerade nicht langweilig? Nee, weil es richtig gut geschrieben ist und einfach richtig Bock macht.
Aber genau das ist, finde ich, auch das eine, was ich sagen würde, was unterscheidet die Coen-Brüder von anderen Filmemachern oder was ist eine gewisse Art und Weise ein Alleinstellungsmerkmal. Und das ist, dass sie es halt wirklich hinkriegen, langweilige Situation trotzdem schmackhaft aufzubereiten, also oder gar nicht erst langweilig zu lassen. Also weil viele von den Filmen oder in vielen ihrer Filme passiert nicht so viel. So, aber es ist einfach ja eben wirklich gut geschrieben in erster Linie.
Nur noch mal. Ja, und auch in den Charakteren sieht man es immer wieder. Und auch hier bei Inside Llewyn Davis, der ja wirklich, also der, wie Christian noch gesagt hat, auch teilweise sehr lustig ist, aber jetzt wirklich weit weg auch von der Comedy ist. Auch hier werden eben diese Klischee-Nebencharaktere wieder mit eingebaut, so der alternde Musikagent oder auch die Sekretärin, die aber auch wieder mit
ihren, auch super geil,
mit Witz eben gefüllt werden und auch nicht unbedingt jetzt aber auch mega platt sind, sondern auch echt wirklich lustig auch sind. Und da war ich eben auch wieder direkt bei Barton Fink und diesen Hollywood-Typen, nur jetzt halt im Musikbusiness in New York in den 60er Jahren. Auch dieser Soldat, ja, der ja auch dann Folkmusiker ist, der auch, um vielleicht nochmal ganz kurz zurück auf diese Debatte zu kommen, ob er jetzt unsympathisch ist oder nicht, der ja so ein bisschen als Spiegel vielleicht auch dient für Llewyn Davis. Weil der ja, könnte man ja schon so sagen, auf dem Papier ja zumindest mal nur gleich gute Lieder spielt wie Llewyn Davis, auf jeden Fall nicht klar besser ist, sondern eher vielleicht ein Stück schlechter. Aber der Musikproduzent sagt halt, ja, aber dieser Typ, he connects with people. Und so, ja, das ist die Schwäche, die vielleicht Llewyn Davis hat oder das, was er übersieht, ist eben, dass du nicht nur für deine Musik eben gejudged wirst, sondern dass du dich eben auch auf dieses Spiel einlassen musst, irgendwie nahbar zu sein, vielleicht dich ein bisschen anzubiedern und dass er da aber persönlich einfach, das merkt man ja, überhaupt keinen Bock drauf hat und dass das eben dann vielleicht der Grund ist, warum er es auch nie schafft.
Klar, das sind halt so zwei Haltungen, ne? Weil du kannst natürlich als Künstler einerseits sagen, ich möchte nur durch meine Kunden, über die Kunst sprechen und wer ich bin, soll euch doch scheißegal sein. Und das andere ist halt Business. So, nö, du musst halt netzwerken, musst halt ein dufter Typ sein. Justin Timberlake spielt ja auch mit, der ist genau, da passt er auch super rein, er ist Mr. Nice Guy und schreibt halt diesen dämlichen Song wie Please, Mr. Kennedy, schick mich nicht in den Weltraum, so irgendwie, so papapapapa, so mit dann irgendwie mit einem Driver dann auch im Hintergrund dämlichen Geräuschen machen. Ist ein lustiges Lied, ist aber halt auch Hammer Banane, so, und man kann das schon gut nachvollziehen auch. Ich finde, klar lässt Llewyn Davis da Karrierechancen liegen, aber es ist nicht so, dass ich mir da dachte, oh ja, du Idiot, mach's doch endlich, weißt du, weil es ist schon auch, dass man sich denkt, yo, ja, aber eigentlich ist es halt auch Kacke, so eigentlich, also wenn du das nicht willst, warum sollst du
denn, was hat man denn?
Bist du, wie doof bist du
denn? Bei den Royalties, er braucht ja Geld, so. Das, er brauchte ja sofort Geld, deswegen hat er gesagt, scheiß auf die Royalties, ich will einfach nur die Session-Bill haben. Gib mir $200, ne?
Also, wenn man irgendwas als armer Künstler hat, dann seinen Stolz. Das sage ich. Das ist alles richtig
gemacht, Llewyn. Also er war mir auch, ich will nochmal, weil das jetzt auch immer so von Max kam, er ist mir sehr sympathisch in dieser, also er ist halt unsympathisch für viele Leute da. Ich kann mich aber richtig gut in ihm wiedererkennen. Ich fand ihn auch richtig gut, ja.
Gut.
Jo. Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir durch erstmal mit den Filmen. Wollt ihr noch was sagen? Wir haben jetzt auch in den Besprechungen schon einige Sachen rausgearbeitet, immer wieder auch auf die anderen Filme verwiesen und so ein paar Gemeinsamkeiten.
Ich möchte nur noch einmal Fargo sagen. Einfach nicht, damit niemand behaupten kann, wir hätten über die Coen Brothers geredet und nicht einmal Fargo gesagt. Jetzt sind es schon zweimal.
Kenne ich nicht. Ja, witzigerweise kommt ja der erste, Blood Simple, glaube ich, jetzt gerade nochmal ins Kino irgendwie nächste Woche. Und Suburbicon, aber der ist, glaube ich, die hängen ja auch immer so drin. Die hängen zum Beispiel auch in dem von uns viel gescholtenen Unbroken ja mit drin.
Also ja, und die Bridge of Spies auch.
Ja, ne, also es ist auch immer so ein bisschen
ganz. Aber ich glaube, die müssen, man muss sie alleine lassen. Die müssen zu zweit was schreiben. Ich glaube, wenn die in irgendeinem Hollywood Writers Room sitzen mit anderen Leuten, das bringt nichts.
Ich fand's ganz witzig, weil die ist auch die Interpretation bei Llewyn Davis gibt, der auch seinen Partner nicht mehr hat. Das ist quasi also die Coens hier zeigen würden, wie es wäre, wenn einer von den beiden nicht mehr mit dem anderen zusammen Filme machen würde. Finde ich auch ganz süß.
Ja, meine Meinung zu den Coens hat sich auf jeden Fall mehr ins Positive gewandelt, auch weil ich ja jetzt zwei neue Filme gesehen hatte. Oh Brother, by Arthur kannte ich schon. Und den einzigen, den ich vor diesem Cast so richtig, richtig gut fand, ist The Man Who Wasn't There. Und das liegt daran, dass ich der größte Billy Bob Thornton-Fanboy der Welt bin. Das ist auch ein Film, der ist so in Schwarz-Weiß auch gedreht und auch sehr, sehr viele Noir-Elemente. Es gibt auch so einen kleinen Kriminalplot, aber es geht eben auch mehr um diesen Charakter von Billy Bob Thornton. Der Film ist herrlich, das ist mein liebster Krankheitsfilm. Ich krank im Bett liege, gucke ich den, aber auch wirklich immer. Der ist auch richtig geil. Und ansonsten so Big Lebowski war ich nie der Riesenfan und so. Aber jetzt mit Inside Llewyn Davis und Barton Fink sind zwei Filme hinzugekommen, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Insofern bin ich froh, dass wir diesen Cast gemacht haben und ja. Und vielleicht können wir dann ja Blood Simple, wenn wir noch nicht genug haben von den Coens, ja auch noch irgendwie mit einflechten in diesen Cast. Wer weiß.
Für mich hat sich das Bild nicht grundlegend geändert. Es ist schon so ein bisschen, ja, weil sie machen halt entweder, ich weiß nicht, Inside Llewyn Davis, habe ich ja schon gesagt, ist bei mir auf jeden Fall ganz oben jetzt mit, also ist wirklich einer meiner neuen Lieblingsfilme, glaube ich. Was mir vorher gut gefallen hat schon von den Coens war auch so No Country for Old Men, weil da haben sie auch verzichtet auf großartig Mystery, sondern haben auch eher mehr einen Film gemacht, der gerade ausgeht in seiner Handlung, diese Crime-Geschichte mit Javier Bardem als dieser völlig durchgeknallte Psychokiller. Fand ich auch gut, mir gefällt, das habe ich auch schon gesagt, am besten, wenn die gerade ausgehen. Weil ich mag auch einfach persönlich so ein Mystery-Film im Filmkram nicht so gerne. Und da wird es, glaube ich, schwierig, wenn man sich dann halt mit den Coens auseinandersetzt. Deswegen wird halt manches, ist halt manches so ein bisschen Hit or Miss. Aber was sich bestätigt hat, ist, dass das coole Leute sind, dass sie coole Filme machen. Und die machen halt keinen Scheiß. Und das ist einfach schön und das schon seit Jahren. Und
ich hatte keine richtige starke Meinung zu den Coens. Die waren ein bisschen ambivalent vorher eigentlich. Jetzt habe ich schon das Gefühl, dass ich so eine Herangehensweise jetzt habe an die Coen-Filme. Also, dass ich jetzt oft weiß, was mich erwartet. Ich weiß, dass die Stärke in den Nebencharakteren liegt. Und ich weiß auch, das finde ich auch ganz gut, ich kann oft in Coen-Filmen selbst entscheiden, ob ich das jetzt witzig finde oder nur als so Sozialkommentar jetzt sehen möchte. Das ist halt so, was ich, man kann das halt lustig finden, was in Big Lebowski passiert. Man kann sich aber auch denken, was sind das für abgefuckte Leute und was ist das für ein komisches Leben, das die führen und wie traurig ist das eigentlich und wie armselig.
Wie traurig ist eigentlich das Leben von Tara Reid, die nach The Big Lebowski danach bei Uwe Boll im Film mitspielen musste. Das kann man sich auch mal fragen.
Das finde ich nicht schlecht, dass man jetzt ist ein bisschen weiter aufgefächert, mein Verständnis von dem, was die Coens da versuchen. Und ich finde es auch irgendwie cool, dass man erst Inside Llewyn Davis macht und dann wieder Hail Caesar, der in eine ganz andere Richtung geht. Deswegen bin ich eigentlich gespannt, was die in Zukunft noch machen. Sind trotzdem nicht meine Lieblingsautoren, weil ich immer dann noch ein bisschen mehr Herz eigentlich brauche in dem Film. Was mich ein bisschen stärker berührt und zum Denken anregt. Und hier ist viel Abbildung von Milieus plus Kommentar aufs Filme machen. Das ist auch so eine Quentin Tarantino-Nummer. Das ist was, das finde ich auch cool, aber es berührt mich meistens nicht so stark und deswegen werden das meistens nie meine Lieblingsfilme sein. Inside Llewyn Davis hat mich dabei auch mehr berührt als
die. Ja, aber das stimmt, die sind oft nicht so emotional, ne, die Filme.
Ja.
Oder wenn, dann nur kurz.
Ist auch ein Problem für mich, ja.
Aber ja, gut.
Alles klar, dann bedanke ich mich bei euch für diese schöne Auseinandersetzung mit zwei super guten Regisseuren. Wer den Cast nur hört für die Hörerpost, das Anfangssegment und die Abschlussrunde, den muss ich enttäuschen.
Ja.
Die sparen wir uns heute, gibt's aber alles wieder nächste Woche, wenn wir wieder zurück sind. Wenn ihr große Coen-Fans seid oder mit den Filmen auch überhaupt nichts anfangen könnt oder irgendwo in der Mitte liegt, dann schreibt uns doch eure Meinung an podcast@drpeng.de. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, da heißen wir Pengcast. Wir sind auf Twitter @derPengcast und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann geht das auf patreon.com/derPengcast oder steadyhq.com/Pengcast. Jetzt habe ich sie auf Pengcast gesagt, deswegen höre ich auf. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Die Themen stehen noch nicht fest. Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Tschö. Wir waren heute nicht, haben heute keine Wortwitze gemacht.
Doch, ein paar.
Aber nur ganz wenig. Ganz wenig.
Oscar Isaac.
Ja, das war aber lustig.